Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele von Ihnen wissen, dass wir in den letzten 12 Tagen mit einem Teil der Gemeinde in Israel gewesen sind. Und während dieser 12 Tage dort in Israel hatte ich immer noch so im Hintergrund und im Hinterkopf, du musst immer noch einen Gottesdienst und darfst immer noch einen Gottesdienst vorbereiten, weil Pfingsten war der letzte Gottesdienst und Pfingstmontagmorgen sind wir losgefahren. Also hatte ich die Vorbereitung für diesen Gottesdienst im Gepäck und hatte mir mit Blick auf den Wochenspruch eben das so ein Stück weit schon vorgenommen, wir könnten ja etwas machen an dem heutigen Sonntag zum Thema Zeuge sein. Und dann sind wir letzten Sonntag in einen ganz wunderbaren Gottesdienst gegangen, am See Genezareth. Das war ein ganz besonderer Gottesdienst. Das war ein Gottesdienst von Benediktinern, also katholischen Glaubensbrüdern. Da bin ich zunächst einmal immer etwas sparsam mit der Vorfreude, weil ich immer denke, hoffentlich kommt da nicht zu viel Marienanbetung und sonst was vor, weil dann wird das für mich sehr kritisch. Aber ich muss sagen, ich habe selten einen so guten und so vollmächtigen Gottesdienst erlebt wie letzten Sonntag dort am See Genezareth im Freien mit Blick auf den See. Mit einer guten, vollmächtigen Predigt, mit einer ganz gesegneten Stimmung. Für mich war das der Höhepunkt der ganzen Israel-Reise. In diesem Gottesdienst hat ein Benediktinerpater, ich will nicht sagen eine schlichte Predigt, aber eine unaufgeregte, aber ganz klare, deutliche Predigt gehalten über den Missionsbefehl und zu dem, was es heißt, Zeuge zu sein. Und Sie können sich vorstellen, wenn man überlegt, wie man Gottesdienst gestaltet und hat so eine Grundidee zum Thema Zeuge sein, ist dann im heiligen, gelobten Land, ist an so einem wunderbaren Ort, wo Jesus auch gewesen ist, und dann hört man genau das Thema, was man sich vorgenommen hat. Das schlägt rein wie nichts anderes. Deshalb ist heute Thema unseres Gottesdienstes und dieser Predigt eben das Thema Zeuge sein. Und ich habe uns einen einzigen kurzen Vers mitgebracht. Als Predigtvers, den möchte ich Ihnen und euch zurufen, aus Apostelgeschichte 1, den Vers 8. Da sagt Jesus unmittelbar vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Wir wollen kurz stille werden. Liebe Herr und Heiland, du schenkst uns jetzt dieses verheißende, dieses prophetische Wort für unser Leben, dass wir deine Zeugen sein werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieses kurzen Predigtverses eröffnest in dieser Predigt. Das wird nur gelingen können, wenn du uns jetzt deinen Geist sendest, dass du uns ansprichst, dass du uns begegnest. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Predigtwort, dieser kurze Vers ist ein Wort, der die Zukunft der Jünger aufreißt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir dürfen das auch hören für unsere Zukunft. Ihr werdet meine Zeugen sein. Doch wenn ich dieses Wort höre und mich darüber nachgedacht habe, habe ich zunächst einmal einen Rückblick darauf getan, wie dann mein Leben bisher gewesen ist. Und das möchte ich in dieser Predigt mit Ihnen tun. Ich möchte mit Ihnen so eine Art Glaubenstüff zu Ihrem Zeugnisdienst abhalten, für das, was in Ihrem bisherigen Leben war, zum Thema, waren Sie das wirklich Zeuge Jesu Christi? Ein Glaubenstüff zu Ihrem und unserem Zeugnisdienst. Und ich möchte über 3 Punkte sprechen. Erstens, überzeugt es mich. Zweitens, überzeuge ich andere? Und drittens, überzeuge ich Jesus? Das Erste, überzeugt es mich. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er ruft uns zum Zeugendienst. Aber um von etwas Zeugnis zu geben, dazu muss ich von etwas überzeugt sein. Also, wenn Sie mich fragen, wenn Sie ein neues Auto kaufen wollen, würden mich fragen, nicht, ist denn dieser Golf, den Sie da fahren, ein gutes Auto? Da würde ich von ganzem Herzen sagen, ja, davon bin ich überzeugt, das ist ein gutes Auto. Da könnte ich Zeugnis geben, das ist ein ordentlich gemachtes Kfz. Das ist nun etwas Unwichtiges. Und Trotzdem könnte ich da ein Zeugnis von geben. Mir hat mal jemand gesagt, von den wichtigen Dingen im Leben, da muss man vollständig überzeugt sein, da darf man keine Zweifel haben. Er hat gesagt, es sind drei Dinge, da darf man keine Zweifel haben und da muss man überzeugt von sein. Er sagt, erstens, wenn du heiratest, da musst du felsenfest von überzeugt sein, dass das die richtige ist. Wenn du da Zweifel hast, dann lass die Finger davon. Das Zweite, was er gesagt hat, wenn du einen Beruf ergreifst, dann musst du überzeugt sein, dass das das Richtige für dich ist. Sonst mach irgendwas anderes. Wenn du irgendwas tust, wo du Zweifel hättest oder aus anderen Gründen als aus tiefster Überzeugung, dann ist nicht das der Richtige für dich. Und ein Drittes hat er noch ganz praktisch gesagt, hat gesagt, wenn du überholst mit dem Auto und bist nicht überzeugt, dass der Überholvorgang gut zu Ende geht, sondern Zweifel hast, könnte ich, dann lass den Fuß vom Gas und lass den Überholvorgang sein. Alles drei wichtige Dinge, also wenn ich überhole, Straßenverkehr Verantwortung übernehme, wenn ich einen Beruf ergreife, wenn ich heirate, das leuchtet uns allen ein, da müssen wir überzeugt sein. Alle drei Dinge können auch schief gehen, selbst wenn man hundertprozentig überzeugt ist, aber wenn man Zweifel hat an diesen Dingen, dann lässt man besser die Sache davon. Aber wissen Sie, was das aller Wichtigste ist? Wichtiger als Überzeugung beim Autofahren, wichtiger als Überzeugung bei der Wahl des Ehepartners und der Berufswahl, ist, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Jesus Christus der wahrhaftige und lebendige Gott ist. Wenn ich davon nicht zu 100% überzeugt bin, dann brauche ich nirgendwo hinzugehen und Zeugnis abzulegen. Das ist ja logisch. Das merken die Leute sofort. Wenn das mich nicht erfüllt, wenn der Heilige Geist nicht in mir drin ist und brennend ist und ich wirklich davon wirklich erfüllt bin, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist, tja, was soll ich denn den Menschen erzählen? Das funktioniert nicht. Deshalb ist das das Erste, was ich hier bei diesem Glaubenstift mitgebracht habe. Bevor wir über die anderen Punkte sprechen, ob ich andere überzeuge oder gar Jesus selber überzeuge, muss ich erstmal selbst überzeugt sein. Ich sage das ja immer wieder, dass ich nicht das Glaubometer besitze. Ich kann nicht durch die Reihen gehen und kann sagen, überzeugt, 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 naja, auf der Kippe oder so. Nein, das können Sie alle selber machen. Das können auch Sie alle nur selber machen. Sie müssen selber wissen, sind Sie überzeugt von dem, was wir eben im Glaubensbekenntnis gesprochen haben? Da haben wir so eine Kurzform von dem, was Zeugnis ist. Sind Sie davon wirklich überzeugt? Oder haben Sie Zweifel? Zweifel ist der größte Feind des Glaubens. Und wenn ich Zweifel habe, dann kann ich nicht glauben. Zweifel ist ein tolles Wort. Also nicht, was es aussagt, sondern das Wort von seiner Lautmalerei, von seiner Bedeutung im Altdeutschen her. Zweifel heißt im Deutschen Zwiefahl, im Althochdeutschen Zwiefahl und heißt so viel wie zwei Falten. Zwiefahl, zwei Falten. Das heißt, man wägt zwei Möglichkeiten ab. Also zweimal wirft man die Stirn in Falten. Zwei Möglichkeiten wägt man ab. Und das ist so mit dem Zweifel. So ein bisschen Jesus, ja, aber da gibt es ja noch die anderen Dinge. Das ist der Zweifel. Also das Wort ist wunderschön von seiner Bedeutung, was es aussagt, weil es so stark ist, nicht zwei Falten haben. Aber es ist furchtbar von dem, was es macht. Zweifel ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Mose, der große Gottesmann, der hat einmal Zweifel am Haderwasser, dass er da zweimal auf den Felsen haut und das Wasser nicht rauskommt. Deshalb darf er nicht ins gelobte Land gehen. Petrus, solange er auf Jesus guckt, da kann er auf dem Wasser gehen. Aber da kommt der Zweifel und dann geht er unter. Der ungläubige Thomas, der glaubt nicht an Jesus, bis er es gesehen hat. Da zweifelt er. Jesus sagt, das sind die gesegneten Menschen, die nicht sehen und doch glauben. Und auch unmittelbar vor unserem Predigtvers, Apostelgeschichte 1, Vers 8, nämlich in dem Missionsbefehl Matthäus 28, den wir als Evangelium gehört haben, da hieß es, einige glaubten, andere aber zweifelten. Der Zweifel ist immer wieder in der Gemeinde drin. Bei den Wiedergeborenen. Da kommt der Widersacher. Wenn wir glauben, dann kommt der Widersacher und schießt mit seinen Pfeilen, mit seinen Zweifeln. Ein Zweifel ist etwas Furchtbares, weil es unsere Überzeugung kaputt macht. Wenn wir zweifeln, dann sind wir als Werkzeuge für das Missionswerk und Zeugniswerk Jesu Christi ganz schnell unbrauchbar. Deshalb sagt die Bibel auch immer wieder, dass wir nicht zweifeln sollen. Philipperbrief heißt es, tut alles ohne Zweifel. Oder in 1. Timotheus 2, habt heilige Hände ohne Zweifel. Jakobusbrief heißt es, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben wird. Eine Meereswoge, aber kein Zeugnisgeber. Der Hauptfeind des Glaubens ist Zweifel. Und da sollst du dich jetzt prüfen. Wie sieht das bei dir aus? Ist da mit deinem Zeugnis, mit deinem Glauben für Jesus Christus alles klar? Oder gibt es da Zweifel? Das musst du nicht mir erzählen, nicht deinem Banknachbarn. Das macht mit Jesus aus. Aber bitte, wenn du in deinem Leben irgendwo noch Restecken hast, wo du Zweifel hast, an dem, was wir eben im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, an dem, was hier in der Schrift steht, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem, weil wenn du das nicht ausmerzt, dann brauchen wir den zweiten und dritten Punkt gar nicht weiter zu sprechen. Das ist wie, wenn man irgendwo beim Auto eine schlimme Roststelle hat. Heute sind die alle Aluminium verzinkt, aber früher, das wissen die Älteren noch nicht, wenn die Autos anfingen zu rosten, da bringt es nichts, wenn man sagt, hier ist die Roststelle, mal eben ein bisschen Lack drüber, für einen Moment sieht man es nicht mehr. Das rostet trotzdem weiter. Wenn da Rost ist, dann muss man da ran und alles raus an Rost und dann muss das vielleicht auch ausgespachtelt werden, vielleicht auch erneuert werden. Aber Rost muss weg vom Auto. Und genauso ist das mit dem Zweifel. Der muss weg vom Glauben. Und da möchte ich dir ganz praktisch auch etwas mitgeben. Für dich, wenn du jetzt bei dir selber feststellst, ich habe da noch Zweifel, ich bin eigentlich gar nicht selber so überzeugt, dann sage ich dir für die nächste Woche zwei Dinge. Erstens, bitte Gott, dass er dir den Zweifel nimmt, also bete da ganz intensiv drum. Und zweitens, lies 1. Korinther 15. Ich verordne dir das dann jetzt wirklich als Medizin. Das ist ein gewaltiges Kapitel. Ich habe das schon häufiger gesagt, das gewaltigste Kapitel meines Erachtens aus der ganzen Bibel, wo Paulus Zeugnis gibt von der Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu Christi. Wenn du Zweifel hast, dann lies dieses 15. Kapitel des Korintherbriefs jeden Tag der nächsten Woche, morgens, mittags, abends, dreimal, richtig reingeknallt mit dem Wort. Und dann lass es in dir wirken, denn das Wort kann dir allein die Zweifel nehmen, nicht du selber. Das können wir nicht wegmeditieren oder mit Mandala malen irgendwie wegbringen. Das müssen wir wie ein Arzt die Medizin verordnet, wenn wir da Antibiotika kriegen und die schlucken müssen dreimal am Tag, so müssen wir das auch mit dem Wort Gottes machen. Deshalb also, wenn du noch Zweifel hast, wenn du nicht endgültigst überzeugt bist von dem, wer Jesus Christus ist, was er gemacht hat, dann 1. Korinther 15 und dreimal jeden Tag nächste Woche reingezogen und gebetet zu unserem Herrn und Gott, dass er dir den Zweifel nehmen. Überzeugt es mich. Das Zweite, überzeuge ich andere? Um ein Missverständnis bei diesem Punkt vorzubeugen, niemand ist als Mensch selber in der Lage dazu, dass er durch sein Reden oder Tun Menschen zum lebendigen Glauben führen kann. Also das sind immer abenteuerliche Formulierungen, wenn es heißt nicht, also Billy Graham hat wieder 4.000 Leute bekehrt oder sowas. Oder Spurgeon hätte so und so viel 1.000 Leute bekehrt. Nicht, die hätten alle, die oder würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir haben gar niemanden gemacht. Das war nur der Heilige Geist. Kein Mensch kann einen anderen Menschen durch sein Reden oder Tun davon überzeugen, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott ist. Dass das stimmt, was wir im Glaubensbekenntnis sprechen, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Das kann niemand. Das tut alleine Gott im Heiligen Geist. Aber er gebraucht uns als seine Zeugen. Wir sind seine Werkzeuge. Und ein Werkzeug, das kann scharf sein, funktionstüchtig sein, wie ein Messer, oder das kann stumpf sein. Und das können wir bedingen. Und da sollen wir schon mal gucken, ob wir als Werkzeuge scharf sind, ob wir da wirklich funktionieren in der Hand unseres allmächtigen Gottes, dass er durch uns wirken kann an anderen Leuten als Zeuge, oder ob wir stumpf sind. Übrigens auch, das gibt es in christlicher Gemeinde nicht, da sind Leute selber felsenfest überzeugt vom Herrn. Die stehen im Glauben ganz klar. Aber ob ihres Lebens, ob ihres Tun und Redens, sind die ein furchtbares Zeugnis für Jesus Christus. So nach dem Motto, fachlich ein Ass, menschlich ein Aas. Das funktioniert, wenn einer Herzchirurg ist. Wenn ich einen Herzklappenfehler hätte, dann müsste ich mich operieren lassen, irgendwie in der Klinik. Und wenn mein Herzchirurg so als Mensch der allerletzte Drecksack ist, aber fachlich die absolute Koryphäe, bei dem würde ich mich unter das Messer legen. Und auch beim Anlageberater auf der Bank ist mir relativ egal, wie der nun lebt. Hauptsache, der hat richtig was mit den Zahlen drauf und der kann vielleicht mal Geld von mir. Das ist in Ordnung. Aber als Christ verbietet sich das. Da geht das nicht zueinander. Da reicht es nicht nur, dass ich überzeugt bin, sondern da sagt die Bibel ganz deutlich, da muss auch unser Leben in Einklang mit dem stehen, was die Heilige Schrift steht. Fachlich ein Ass, also glaubensmäßig ein Ass und menschlich hoffentlich auch und kein Ass. Jesus sagt in der Bergpredigt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir können jetzt noch eine Menge andere Bibelstellen aufzählen, was das heißt, nicht, dass Glaube und Werke miteinander zu tun haben. Das ist etwas, was wir tun sollen. Und da bist du gerufen, dich zu prüfen. Überzeugt dein Leben, dein Reden und dein Handeln anderen Menschen davon, dass Jesus Christus der lebendige Gott ist. Da musst du dich mal prüfen. Das sage ich vor allen Dingen auch den Eltern und Paten heute. Denn die sind heute angetreten, haben hier versprochen, vor Gott und vor der Gemeinde, wir wollen der Teresa erste Zeugen des Glaubens sein. Das ist eine hohe Verantwortung. Ihr habt ein hohes, ein wunderbares Amt übernommen. Und nicht nur die, die heute aufgestanden sind. Wenn ich jetzt fragen wollte und würde, wer von euch hat denn schon mal das Patenamt übernommen und wer von euch hat denn Kinder zur Taufe gebracht? Da denke ich mal, dass 3/4 bis 4/5 der Gemeinde sich melden würde. Habt ihr alle übernommen? Da habt ihr versprochen, ihr habt Gott ein Versprechen abgelegt, dafür Sorge zu tragen, dass besonderen Menschen Zeugnis gegeben wird von Jesus Christus. Könnt ihr euch mal befragen, und das tut bitte euch, ob das gelingt in eurem Leben. Seid ihr wirklich Zeugnis für die Liebe, Barmherzigkeit und Gnade unseres allmächtigen Gottes in Jesus Christus? Überzeugt dein Leben andere? Ist etwas spürbar in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft davon, wovon du erfüllt bist, wovon du überzeugt bist? Überzeugt dein Leben andere? Überzeuge ich andere? Wenn du an dieser Stelle Nein sagen solltest, dann habe ich auch wieder einen ganz praktischen Tipp. Eben habe ich davon erzählt, beten und 1. Korinther 15 lesen. Wenn du an diesem Punkt sagst, nein, da habe ich Defizite, dann sage ich dir ein Zweifaches. Erstens, versuch, Jesus zu loben in deinem Reden. Also wenn Menschen dir begegnen, dann lobe Jesus. Komm immer wieder darauf zu sprechen, was für einen großartigen Gott wir in Jesus haben. Also wenn dich einer lobt, dass du, was weiß ich, so einen tollen Garten hast, dann sag ihm, wunderbar, Dankeschön, aber den hat Jesus gemacht. Komm immer wieder darauf, über Jesus zu sprechen und lobe vor anderen Menschen Jesus. Damit gibst du Zeugnis. Und ein zweites, übe Barmherzigkeit. Diese beiden Tipps. Man könnte noch viel, viel anderes sagen, wie man Zeugnis in dieser Welt geben kann. Aber ich will euch nur die beiden Dinge mitgeben, dass ihr das wisst für euer Umfeld. Wenn ihr Probleme damit habt, dass euer Leben so wenig zeugnishaft ist für euer Umfeld, dann tut diese beiden Dinge. Lobt Jesus Christus mit euren Reden und übt Barmherzigkeit an euren Mitmenschen. Wir haben Pfingstsonntag gehört, was es heißt, barmherzig zu sein. Habt ein Herz für die armen Menschen in eurem Umfeld, damit ihr ein Zeugnis Jesu Christi seid. Überzeugst du andere? Und dann drittes. Überzeuge ich Jesus? Früher oder später, 10, 15, 20, 50, 60 Jahren, sind wir alle tot. Und dann stehen wir vor dem Allmächtigen. Wir brauchen uns Gott sei Dank, wenn wir zu Jesus gehören. Das ist natürlich vorausgesetzt. Wenn wir zu Jesus gehören, keine Gedanken darüber zu machen, dass wir ins Gericht müssen und über uns wird entschieden über Leben und Tod. Himmlisches Jerusalem oder ewige Verdammnis. Da haben wir als Christen kein Problem mit. Aber es gibt so etwas, was die Altvorderen, die Brüder im Glauben früher das Preisgericht nannten. Das steht zwar so als Formulierung nicht in der Bibel, das Preisgericht, aber das meint eben so eine Stelle wie 1. Korinther 13, dass ich dann erkenne, wie ich erkannt bin. Dann werde ich mein Leben genau in dem Licht sehen, wie es der Herr gesehen hat. Was wirklich wertvoll war, was Ewigkeitswert hat, was alles nur vergänglich ist. Und das meine ich eben hier, wenn ich auf mein Leben gucke, überzeugt, dass das, was ich tue, Jesus. Kann ja sein, dass ich überzeugt bin, wirklich gläubig an Jesus und dass auch die Menschen um mich herum sagen würden, meine Güte, gläubiger Mann oder eine gläubige Frau, aber wie ist es wirklich? Was ist zum Beispiel mit meinem Hochmut? Den sieht ja niemand, den kriegt ja niemand mit. Aber Jesus kriegt das mit. Und da ist die Frage an mich als Zeuge, überzeugt mein Leben Jesus? Da möchte ich euch bitten, einfach mal darüber nachzudenken. Was wäre denn, wenn ihr heute Abend sterbt? Ihr sterbt heute Abend und steht vor Jesus. Ihr seid im himmlischen Jerusalem, aber Jesus unterhält sich mit euch über euer Leben, wie es gewesen ist. Was wird denn Jesus sagen über euer Leben, wie es bisher war? würde vielleicht sagen, also dein Leben, das war ein Zeugnis dafür, dass man mit harter Arbeit viel Geld verdienen kann. Dafür war dein Leben ein Zeugnis. Oder vielleicht würde er sagen, dein Leben war ein Zeugnis dafür, dass man mit gesunder Ernährung und viel Bewegung ein hohes Alter erreichen kann. Oder wird er vielleicht sagen, dein Leben war ein Zeugnis dafür, dass dir Haus und Familie sehr wichtig gewesen sind. Es kann sein, dass er das sagt, das müsst ihr für euch feststellen. Aber glaubt mir, wenn er einen dieser Dinge feststellen würde, dann müsst ihr wissen, das ist alles etwas, was nicht bleibt. Ich würde mir eins wünschen für mein Leben, dass der Herr Jesus sagt, Olli, dein Leben war zumindest in einigen Teilen ein Zeugnis für mich. Dein Leben war ein Zeugnis für mich. Und wenn wir jetzt feststellen, dass das an ganz vielen Stellen nicht so sehr der Fall ist oder vielleicht komplett nicht der Fall ist, dann habe ich da auch einen praktischen Tipp. Ich sage, wenn ihr da feststellt und sagt, Mensch, da war meinem eigenen Glaubensdürfen über mein Zeugnis geben, dann muss ich eigentlich sagen, nein, das ist nicht so. Da kriege ich kein gutes Zeugnis von Jesus. Dann geht in der nächsten Woche in die Vergebung. Nehmt euch jeden Tag 5 Minuten Zeit. Nur 5 Minuten. Jeden Tag und bittet Gott genau darum um Vergebung. 5 Minuten darum bitten, Gott, vergib mir, dass mein Leben so ein schlechtes Zeugnis ist. Vergib mir deinen Geist, dass mein Leben wirklich in deinen Augen wohlgefällig ist. Jetzt habe ich Ihnen 3 Fragen gestellt an euch. Überzeugt es mich? Überzeuge ich andere? Überzeuge ich Jesus? Und ich stelle die Fragen natürlich nicht nur euch, sondern ich habe mir diese Fragen gestellt, diesen Glaubenstüff auch an mein Leben angelegt. Und wenn ich diese 3 Fragen auf mich beziehe, dann muss ich das als euer Pastor bekennen, da schneide ich ganz schlecht ab. Ich würde mir die Glaubenstüff-Plakette nicht geben. Beim ersten Punkt, überzeugt es mich, da kann ich noch sagen, ja, eigentlich bin ich schon sehr überzeugt von Jesus, aber ab und zu kommen da schon mal Zweifel. Doch, ab und zu gibt es das auch, dass der Widersacher schießt und auch mein Fall durchkommt. Aber das geht fast noch. Aber beim zweiten Punkt, überzeuge ich andere, da liege ich voll daneben. Klar, sonntags morgens, das passt schon manchmal. Aber sonst mit meinem Leben, mit meiner Härte, mit meiner Lieblosigkeit, mit meiner Brutalität, meine Güte, da bin ich häufig für Jesus alles andere als ein Zeugnis. Da habe ich ganz viel Nachholbedarf. Und bei dem dritten Punkt überzeuge ich Jesus, wenn ich beim ersten noch sagen konnte, ab und zu vielleicht, beim zweiten, oftmals liege ich daneben, muss ich jemals sagen, niemals. Denn ich weiß um meinen Hochmut, ich weiß, wie gesagt, um meines Herzens Härte. Niemals könnte ich Jesus mit meinem Leben überzeugen. Und dann werde ich eigentlich ganz schön deprimiert, wenn ich als Pastor das über mein Leben so sagen muss. Und das ist jetzt kein irgendwie Lippenbekenntnis, glaubt mir, das ist das, was mir der Heilige Geist gezeigt hat. Aber wisst ihr, unser Predigttext heißt auch nicht, ihr wart meine Zeugen, denn das könnte Jesus über mein Leben nicht sagen. Der Predigttext heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wenn ich weiß, zu wem Jesus anfänglich diese Worte gesprochen hat, dann weiß ich, die waren genauso drauf wie ich. Ich denke an einen Petrus, der stand auch dabei, als er das erste Mal dieses Wort gehört hat. Apostelgeschichte 1. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das war auch so ein Versager. Mit seinen Worten und mit seinen Taten. Ein Zweifler, der kein Zeugnis gegeben hat, nicht mehr der Magd des Hohenpriesters, der Jesus verleugnet und enttäuscht hat. Und trotzdem sagt Jesus zu so einem Versager Petrus und zu den versagenden Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er sagte auch zu mir, Versager Olaf Latzel, du wirst mein Zeuge sein. Und deshalb freue ich mich schon auf das, was vor mir liegt. Obwohl ich versagend bin in meinem Zeugnisleben und war, setzt der Herr mich neu ein. An diesem Sonntag, dass er zu mir sagt, du wirst mein Zeuge sein. Und er sagt auch zu dir, bei deinem Versagen, in deinem Zeugnisleben. Jesus am Kreuz für dein Versagen gestorben, für dein und mein Versagen. Aber er will und wird dich neu gebrauchen wollen. Als Zeuge für ihn. Und darf sich freuen, was kommen wird. Morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat. Du wirst sein Zeuge sein. Und da möchte ich dich bitten, im Namen Jesu Christi, lass dich gebrauchen als sein Zeuge. Lass dich zurüsten und geh dann hin, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis ablegst für unseren Herrn Jesus Christus, ganz gleich, an welche Stelle er dich gestellt hat. Und so möchte ich nach dem Glaubenstüff, die diesen Predigtvers noch einmal zurufen. als ein Stück weit Prophetie für das, was kommen wird für dein Leben. Ihr werdet meine Zeugen sein, spricht Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück des Posaunenchores und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken. Posaunenchor. Wer wissen möchte, wo die herkommen, die gehören zur Tauffamilie. Die Tauffamilie hat nicht nur Theresa mitgebracht, sondern haben auch dafür gesorgt, dass wir musikalisch nicht nur von Gerd, sondern auch von euch begleitet wurden. Super, wunderbar, dass ihr das mitgestaltet habt. Folgendes der Gemeinde noch bekannt zu geben. Zunächst einmal wollen wir ganz recht herzlich einladen zum nächsten Gottesdienst. Nächsten Sonntag, 17. Juni, wieder 10 Uhr hier. Ich werde in diesem Gottesdienst predigen. Hinweisen und einladen wollen wir zur Bibelstunde und auf die Bibelstunde. Die findet am Mittwoch 19.30 Uhr statt. Ich weiß, das ist nicht der beste Termin, wenn Deutschland gegen Holland spielt. Nicht? Geht allerdings mit einem neuen, spannenden Thema los. Wir werden mit dem Buch Jesaja beginnen. Ich bin gespannt, wer kommen wird und wer da die richtige oder falsche Entscheidung treffen wird. Also nächsten Mittwoch 19.30 Uhr Start der Bibelstunde. Vorher um 18.30 Uhr treffen wir uns zum Gebet. Dann Hinweis für den Kirchendienst. Wir haben ja immer die Woche über die Kirche geöffnet. Morgen um 11. am Montag ist Orgelprüfung. Also die Studenten der Kirchenmusikalischen Hochschule hier legen ihre Prüfung ab. Deshalb ist den ganzen Tag die Kirche zu, nicht für den Besuchsdienst geöffnet. Deshalb braucht der Besuchsdienst auch nicht zu kommen. Nicht, dass sie hier umsonst kommen. Ich sage das einfach nochmal für diejenigen, die den Dienst dort haben. Und Hinweisen auf die Kollekte, die wir am Ausgang einsammeln, die ist heute bestimmt für die Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben ja unterschiedlichste Kosten, die uns da entstehen. Wir haben Jugendmitarbeiter, wir waren jetzt vor einigen Tagen auf dem BAM-Festival, wo ganz klar auch Zeugnis gegeben ist für unseren Herrn Jesus Christus. Das haben wir weitestgehend von der Kirchengemeinde getragen, weil es eben wichtig ist, dass die Kinder und Jugendliche mit Gottes Wort in Verbindung kommen halt. Und alles, was sie einlegen heute in die Kollekte, kommt eben dieser Arbeit zugute. Gott segne Geber und Gabe. Ja, dann noch einen Gruß soll ich Ihnen und euch mitbringen. Wir waren in Bejala bei Johnny Chavan und der lässt die Gemeinde ganz, ganz recht herzlich grüßen. Bedankt sich sehr für die Unterstützung, sowohl durch unsere Gebete, wie aber auch durch das Finanzielle. Und wir waren alle, das darf ich so sagen, für die Gruppe ganz tief beeindruckt für das und über das, was da läuft, was der Johnny da mit der Marlene durch Gottes Gnade, das hat auch immer wieder betont, durch Gottes Gnade hingestellt hat. Ich hatte so ein bisschen gedacht, naja, das Haus, was er da hat, so ein bisschen bescheiden und sowas, aber wirklich wie ein Erste-Klasse-Hotel. Die Kinder, die da betreut werden, jetzt wird ein neuer Swimmingpool gebaut, also das war so gigantisch, das war also großartig und vor allen Dingen deshalb auch so großartig, weil Bejala und Bethlehem waren ursprünglich christliche Orte Und die Christen, das ist ein Exodus, die gehen raus. Die wollen nicht mehr in dieser gefährlichen Gegend leben. Und dass da jemand ist, der für Jesus Christus baut und der da vergrößert halt nicht und wo Leute kommen halt nicht und da eine Heimstätte bietet, wirklich so ein Brückenkopf im Heiligen Land für die Botschaft des Evangeliums, nicht in der Geburtsstätte Jesu. Das war was ganz Wunderbares. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und liebe Grüße dort aus Bendjala an Sie und euch alle. Ich möchte gerne jetzt noch mit uns zusammen beten.